Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg.
Herzlich willkommen hier wieder zum Klartext. Wir waren eine Weile in der Pause gewesen. Der Lars und ich, wir hatten ganz doll viel zu tun. Der Robert, der ist schon wieder zu Hause. Der Robert Vetter, ja, hier gemeinsam mit dem Lars Wieck, unserem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und dem Landesvorsitzenden des Landesverbands der DEFOIG Berlin-Brandenburg. Genau, Klartext heißt er, der Podcast.
Richtig, so heißt er. Grüßt euch, liebe Zuhörende.
Ja, ja, ne? Du.
Hallo, Mani.
In dem Moment, wo sie uns zuhören, sind es tatsächlich Zuhörende.
Naja, doch, hier, oder?
Recht, das kann man so stehen lassen.
Ich habe gleichermaßen ja schon angefangen und habe schon gegendert damit.
Du, jeder wie er mag, mehr gibt's dazu ja gar nicht zu sagen, finde ich. Hm. Wir wollen mal gleich, also wir haben heute so ein bisschen so drei Themen uns ausgesucht. Mal gucken, wie weit wir kommen, weil die Uhr ein wenig drückt. Und zwar ganz top aktuell, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, so heißt es richtig, der Andreas Gassen, hat heute was zu Gebühren für Notaufnahmen erzählt, beziehungsweise kam Tagesschau, Twitter hat man es, ne? Also es kam da so eine Nachricht, darüber wollen wir ganz gerne reden, aber natürlich auch über den Koalitionsvertrag.
Der vorliegt, ja.
Genau, genau. Für das Abgeordnetenhaus, also für die Berliner Landesregierung. Und dann wollten wir in der Hoffnung, dass wir es noch schaffen, und zwar so ein bisschen über so ein bisschen an Silvester erinnern. Was ist denn jetzt daraus geworden, so drei Monate später? Ich habe mir das mal aufgemacht, was der Herr Gassen, beziehungsweise was da in der Tagesschau heute berichtet wurde. Jetzt ist er natürlich wieder weg, aber gleich ist es wieder da. Kassenärztechef für Notaufnahmegebühr. Das ist schon mal spannend, weil ich finde, das hat er gar nicht so gesagt. Ne? Aber ich fand es ja ganz interessant, wir hatten ja ein ähnliches Modell mal gehabt. Das war ja sogar viel umfänglicher, nämlich diese Praxisgebühr.
Ja, genau.
Ne? Da galt ja auch für Krankenhäuser, da hast du ja auch diese 10 Euro abdrücken müssen, es sei denn, du bist aufgenommen worden. Hm. Ja, also wenn man in die Notaufnahme gegangen ist und es war doch wirklich halt was Schlimmes oder so, dass man sagt, okay, wir müssen sie stationär aufnehmen, ist tatsächlich ein Notfall, dann hat man die natürlich nicht bezahlen müssen. Ja, interessant ist, wie sagte der Vorschlag von Gassen, er begründet das auch, dass er sagt, naja, das ist eigentlich ja unsolidarisch, wenn man selber als Laie gleich so die Maximalversorgung in Anspruch nehmen möchte, was man ja tun kann, an der Grundversorgung vorbei, und dadurch eventuell Wartezeiten verlängert, eben für schwierige Fälle oder die Notaufnahmen voll macht.
Genau, die Formulierungen in der Presse sind natürlich teilweise irreführend und auch da merkt man wieder Stimmungsmache, wie von dem einen, wie vom anderen Lager. So habe ich es aufgenommen, ich hatte das heute Morgen dann gehört, wir haben uns miteinander über WhatsApp ausgetauscht darüber und also ich, wie gesagt, finde die Idee großartig, insoweit, wenn man davon ausgeht, dass es ja nicht jeden betrifft, der in die Notaufnahme geht, sondern also die über die 112 kommen, 116, 117, die über ihren Arzt kommen, die also vorher irgendein Ersteinschätzungstool benutzt haben, ich will es mal so benennen, also gesichert eine Auskunft haben, ja, das ist was fürs Krankenhaus, gehen Sie mal dahin. Für die betrifft es ja nicht. Das betrifft ja nur die selber zu Fuß möglicherweise oder im besten Fall auf dem Taxi vorfahren und
wobei es ja gar nicht darum geht, ob der hüpfen, springend, liegend, zu Fuß, beratschlagend in die Notaufnahme, darum geht es ja gar nicht.
Selbstständig.
Selbstständig, genau. Ne, das war genau, nämlich interessant. Die ich habe mir nämlich mal, und das fand ich so interessanter bei diesem Tweet der Tagesschau, ne, die darüber berichtet hat, was der Bundesvorsitzende da gesagt hat, so diese ganzen Empörungen, also diese Reflexempörung auch, oh mein Gott, hat nur noch gefehlt, dass einer Mörder ruft. Ne? Also das war wieder sehr reflexartig gewesen und natürlich auch viele Bezeichnungen und Einzelgeschichten. Ja, wenn ich das damals so gemacht habe oder ich war bei meinem Hausarzt und bin zu Fuß in die Notaufnahme gegangen, wenn ich hätte vorher anrufen müssen, wäre ich gestorben. Und das ist, wo ich sage, ah Mann, Leute, bitte lest doch nochmal, was gesagt wurde, was drinsteht. Und es ist ja erstmal nur reingerufen, auch von Gassen, dass man sowas dann noch auskleiden, ausformulieren muss. Derjenige, der jetzt erst beim Hausarzt war und wo der Hausarzt ihn in die Notaufnahme schickt, der ist ja gar nicht gemeint. sondern er hat doch im Grunde genommen genau schon das Richtige getan.
Genau,
ja?
Richtig.
Und derjenige, der wirklich neben der Rettungsstelle sagt, oh, ich habe jetzt gerade Brustschmerzen, ich muss erst zum Hausarzt, obwohl die Notaufnahme daneben ist, der geht
ist auch
dahin.
Nicht, der ist der auch, ist nicht, auch gemeint. Nicht gemeint. Also die festgestellt keine Notfälle sind, darum geht's. Ne?
Genau, interessant ist, weil es gibt dazu auch eine Kritik der Stiftung Patientenschutz und da fand ich die Formulierung auch in der Tagesschau. Ich lese es mal vor. Zuvor hatte die Deutsche Stiftung Patientenschutz den Vorschlag als unberechtigt abgelehnt. Und dann wird zitiert, denn von massenhaftem Missbrauch der Notaufnahmen kann keine Rede sein, sagt Stiftungsvorstand Eugen Brüsch. Schließlich würde sich fast jeder Zweite bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Also fast jeder Zweite geht zum Bereitschaftsdienst bei nicht lebensbedrohlichen Fällen. Das heißt, über die Hälfte geht in die Notaufnahme. Das ist im Grunde genommen das, wo, also die beschreiben es ja selber, sind nicht lebensbedrohliche Beschwerden und trotzdem über 50% der Leute gehen damit direkt in die Notaufnahme. Und da glauben wir auch, dass diese Patientenströme besser steuern.
Genau, denke ich auch. Also wir hatten ja im Vorfeld auch schon gesprochen, ich komme ja aus der ehemaligen sowjetische Besatzungszone. da gab es ja auch ein Modell, wo jetzt die Bundesregierung mit ihrer Reform ja schon hin möchte. Also Portalpraxen nennen sie es, ist es heute, der moderne Begriff dafür. Früher war es Poliklinik, heute heißt es medizinische Versorgungszentren, damals waren es die vollschalteten Arztpraxen bei den Krankenhäusern. Und ja, die kann mich aus meiner ersten Erfahrung noch erinnern, in den 90er Jahren, da sind wir beim Rettungswagen in die Poliklinik gefahren, zur ärztlichen Versorgung und vor 17 Uhr bist du an Schwester Henriette in der Rettungsstelle gar nicht vorbeigekommen, da bist du nicht reingekommen, es sei denn, du warst ein Polytrauma, Herzinfarkt oder eine Reanimation, alles andere wurde vorne bei den Ärzten gemacht.
Genau, und ne? Ganz genau. Und das gehört einfach zur Vollständigkeit dazu. Niemand sagt, und das würden wir ja auch nicht wollen, dass, also erstens, du musst nicht direkt in der Notaufnahme anrufen. Nein, sondern es geht um einfach eine Reihenfolge, wo man sagt, also mit normalen Beschwerden, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, mir tut das weh. Der erste Reflex ist, ich rufe mal meinen Hausarzt an, wenn der nicht kann, Bereitschaftsdienst. Wenn ich wirklich Angst habe, dann rufe ich den Notruf an, die 112 zum Beispiel. Mhm. Ja. Da findet ja quasi auch die Triage, eine Ersttriage statt. Mit einem Protokoll, ja. Und wenn da zum Beispiel auch herauskommt, so funktioniert's ja in Berlin. Wenn es da heißt, das ist was für ein kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, wir erkennen keinen akuten Notfall, geht's zur kassenärztlichen Vereinigung, da wird's dann nachtriagiert. Das heißt, da werden nochmal ganz viele Fragen gestellt. Was nicht heißt, dass, wenn man kaum noch Luft kriegt, dass man noch ganz viele Fragen beantworten muss. Das ist eben genau der Punkt. Das System bzw. die Protokolle erkennen durch die Reihenfolge der Fragen sehr schnell, ob es ein akuter Notfall ist. Dann bricht man auch ab und dann fährt auch der Rettungsdienst beim Herzinfarkt wird niemand sagen, fahren Sie mal selber schnell in die Notaufnahme, sondern wird dann der entsprechende Rettungsdienst kommen. Herr Janosch Dahm hat sich natürlich auch geäußert. Und da fand ich ganz interessant, das war ja, glaube ich, im Morgen- oder Mittagsmagazin, hat er so ein Interview gegeben, wo er selber auch so ein bisschen beklagte, dass so die Reformvorschläge, da gibt's noch nichts so richtig, also auch von der Regierungskommission. Aber die DEFOLG selber, wir haben ja eine AG-Leitstelle. Mhm. Die hat ja auch neulich getagt. Leiten der Patientenströme, Leitstellenarbeit, da ist ja der erste Kontakt. Und wir haben die Reformvorschläge der Regierungskommission gesehen, also auch sogar die vierten Reformvorschläge und haben das auch als DEFOLG, als AG-Leitstelle bewertet. Auch die Fachverbände haben sich das schon angeguckt und das sind sehr gute Vorschläge, die da gemacht wurden. Und die AG-Leitstelle hat auch letzte Woche dazu eine Pressemitteilung rausgeschickt und eine Stellungnahme zu diesen Reformvorschlägen. Ja, und da geht es eben genau um diese Notrufnummer 112, Servicenummer 11617 und eben um genau dieses Thema. Und dieses Instrument von Gassen kann eins sein, um den einen oder anderen dann doch nochmal zum Nachdenken zu bewegen.
Du sagtest gerade, die 116, 117 ist die Service-Nummer.
Ich weiß, es ist schwierig. Also es ist der kassenärztliche Bereitschaftsdienst, ja. Aber was heißt das denn eigentlich? Du kennst es vielleicht früher auch noch. Ja, und gestern hatte ich den Notarzt da. Das war dann oftmals im Volksmund immer der kassenärztliche Bereitschaftsdienst. Der Notarzt ist für uns aber was ganz anderes. Man will in der im Wording da schon klarer machen, was wo ist. Vielleicht zu sagen, die 116, 117 als medizinische Servicenummer vielleicht etwas griffiger und deutlicher ist als kassenärztlicher Bereitschaftsdienst oder also Notarzt, Bereitschaftsarzt. Ja? Weil der Notarzt kommt vom Rettungsdienst, das ist so der Klassiker.
Das ist unsere Interpretation.
Nee, so ist es.
Naja, also ja. Der Bürger sieht es aber anders.
Ja genau, aber das ist ja, also alleine schon vom Faktor Zeit, Geschwindigkeit, Priorität, Ausbildung, ist ja Notarzt, ist ja nicht eine Sache, die du dir einfach selber auf der Jacke sticken kannst, sondern dahinter steckt ja auch Qualifikation und Erfahrung und Lehrgänge und Know-how. Ja, was nicht heißt, dass der normale Hausarzt, der kassenärztliche Bereitschaftsarzt, dass der doof ist, sagt ja keiner. Aber eben genau für die schweren lebensbedrohlichen Fälle ist der Notarzt dann doch ein bisschen weiter qualifiziert und kommt dann halt auch mit Blaulicht und Sirene. Das ist der Unterschied. Auch wenn der Bürger das nicht weiß. Und das ist vielleicht auch eins der Probleme. Es ist ja nicht nur so, dass die mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit bei der 112 anrufen, sondern wir haben ja auch Fälle, die mit Herzinfarkt, schwerer Atemnot bei der 116, 117 anrufen.
Genau, und deswegen ich bin immer noch ein Fan davon, alles über eine Rufnummer laufen zu lassen. Und da wird dann entschieden unter der Einrufnummer, wo geht's denn nicht hin?
Finde ich nicht gut. Will ich dir auch erklären, warum. So eine Abfrage beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, die Servicenummer 116117, diese Feintriage, ne? Also dieses über S-Med, das ist ja so ein Medizinprodukt, so ein Protokoll, wo ganz teilweise ganz viel, so ein Gespräch kann sehr lange dauern. Jetzt kommen wir mal in den Worst-Case-Bereich. Wie viele Notrufplätze hat man denn so? Wenn jetzt auf einmal an 30 Notrufplätzen, die besetzt sind, lauter Leute anrufen, die eigentlich nur in dem Bereich der kassenärztlichen Bereitschaftsdienst über die 112 anrufen, sind alle Notrufplätze über Minuten belegt.
Genau, aber da vielleicht mich auch wirklich falsch ausgedrückt. Ich habe ein Problem, medizinisches Problem, rufe die 112 an. Und dann kommt eben die Fragestellung darüber, in der ersten drei Fragen schon, ist ein Notfall, haben Sie ein medizinisches Problem, wo Sie einfach nur einen Bereitschaftsarzt wollen oder wie auch immer. Und da wird dann entschieden, links, rechts oder in Mitte. Also du musst deswegen nicht, glaube ich, die Notrufplätze auf Dauer belegen, weil die Kolleginnen und Kollegen erstmal durchprotokollieren oder Protokoll abfragen und dann entscheiden, an den KV abzugeben. Ich glaube, das kann man schon deutlich vorher machen.
Warum soll man dann Single Point of Contact? Ja, genau. Aber warum soll man im Grunde genommen alles auf einer Nummer, also mir ist dann praktisch eher so eine Durchlässigkeit, so eine horizontale für die Einzelfälle, die es da sind, die falsche Nummer. Aber die haben wir doch schon
und das läuft nicht.
Ja, genau. Und da sagt ja nicht zuletzt auch im Grunde genommen die Regierungskommission in den Vorschlägen, dass es eine echte virtuelle das hört sich ein bisschen widersprüchlich an, echt und virtuell, aber eine Zusammenlegung eben dieser beiden Nummern geben muss. Und wir sehen ja die Schwierigkeiten, die es in Berlin gibt, Kassenärztliche Vereinigung, Berliner Feuerwehr. Das Thema gerade im Februar war ganz groß gewesen, Krankentransport. Wer kümmert sich um die Abgabe an den Krankentransport? Die KV sagt, nicht unsere Aufgabe, wir machen es nicht mehr. Letzten Endes hat die Berliner Feuerwehr im Februar so viel Transporte übergeholfen bekommen wie nie zuvor, ja, weil sich offensichtlich, oder für mein Gefühl, also die KV jetzt nicht mehr um Krankentransport kümmert, ja, und das dann wirklich alles bei der Berliner Feuerwehr landet, das kann ja langfristig nicht funktionieren. Und dann muss man sagen, wenn zwei Organisationen so unterschiedlich agieren, dann muss man sie vielleicht doch auch organisatorisch zusammenlegen.
Ja, nichts anderes habe ich doch versucht zu sagen. Also.
Ja, aber du willst eine Rufnummer. Lass doch trotzdem die 116, 117 und die 112.
Dann versuch mich mal aufzuklären, was meinen die denn mit virtuell? Jetzt virtuell, wir sind ja, Beispiel Berlin ist ja schon mit einer Durchlässigkeit. Also Leitstelle Berliner Feuerwehr nimmt einen Notruf auf, entscheidet, ist nichts.
Also ich will dir das mal, ich zitiere das mal aus unserer Stellungnahme der AG Leitstelle, bin ich ja nämlich auch mit drin. Ja. Also wenn eine Zusammenlegung auch längerfristig nicht möglich scheint, das ist nämlich ein Problem. Kassenärztliche Vereinigung ist
die wehren sich.
Die wehren sich, natürlich. Also vielleicht auch zu Recht, keine Ahnung, aber sie tun es. Ja? Ja, nicht möglich scheint, ist ein virtueller Verbund innerhalb einer Leitstelle, das was habe ich hier? Ist ein virtueller Verbund zwischen integrierter Leitstelle und KV-Servicezentrale essentiell. Hierbei muss es zu einer Harmonisierung der Notrufabfrageergebnisse sowie die Installation einer Schnittstelle zwischen den Einsatzleitsystemen zum digitalen Austausch der Einsatzdaten umgesetzt werden.
Okay, haben wir schon.
In Teilen.
Wir haben eine digitale Schnittstelle.
Ja, aber die Ergebnisse müssen noch umgesetzt werden. Also ich sage es mal, wenn die Berliner Feuerwehr einen Fall an den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst rüberschickt, digital, die aber sagen, muss ins Krankenhaus innerhalb der nächsten 4-5 Stunden, bräuchte den Krankentransport, aber irgendwie ist es nicht meine Aufgabe, mich um Krankentransport zu kümmern. Ich schnips das Ding der Feuerwehr einfach wieder zurück. Dann ist das weder harmonisiert, noch kümmern. Also ich weiß zum Beispiel, ich glaube aus dem Saarland ist es so, da gibt es ganz klares Abkommen, der das Ding dann kriegt, der kümmert sich auch drum. Also bis der Patient tatsächlich in der Versorgungseinrichtung ist. Also wenn die Feuerwehr es der KV rübergibt, kümmert sich die KV um Saarland drum und andersrum. Und da gibt es diesen Ping-Pong nicht.
Den Ping-Pong gibt es aus meiner Sicht doch nur, weil beide, wie Feuerwehr wie KV, sich beide nicht gleichermaßen als derselbe Ansprechpartner sehen. Und das sind sie. Sie sind beide genommen, zusammengenommen sind sie der Single Point of Contact.
Naja, Single Point of Contact, also das heißt nicht, ich habe eine Rufnummer, sondern ich habe eine Stelle, wo ich anrufe und egal mit welchem Begehr ich dort lande, es wird mir nicht gesagt, passen Sie auf, ich notiere mal Ihre Nummer oder rufen Sie mal dort und dort an, gehen Sie mal dort und dorthin.
Kommt und sagt, ich habe heute ein Problem, mein Hausarzt ist nicht da. Mhm. Der ruft jetzt an und will jetzt Hilfe. 116, 117, klassischer Fall, ja, so irgendwie so. Da kommt er nicht durch. Mhm. Weil alle Notrufnummern belegt sind, weil die ja lange reden, hast du selber gesagt. Dann ruft, wen ruft er denn dann an? Dann ruft er dir 112 an. Und dann ruft er bei uns an, bei uns wird er dann durchprotokolliert. Dann wird festgestellt, okay, das war's für die KV. Und dann geht der quasi rüber an die KV.
Ja.
Wenn der aber durchgekommen wäre, dann wäre er quasi bei der KV durchprotokolliert worden nach ihrem Protokoll, was sie dort haben, und wären dann nach 10 Minuten auf den Fall gekommen oder vielleicht auch schon früher mit SMED, ist Notfall, gebe ich ab zur Feuerwehr. Also wir schicken die Patienten gleichermaßen von links nach rechts.
Harmonisierung des Abfrageergebnisses.
Ja, genau.
Wenn er bei der KV als Notfall für die Feuerwehr erkannt worden wäre, dann wird er auch, wenn er bei der Feuerwehr landet, in dem Ergebnis als Notfall für die Feuerwehr erkannt. Das ist natürlich genau der Punkt. Also es kann nicht sein, dass bei der Feuerwehr rauskommt KV, bei der KV kommt raus, ist was für die Feuerwehr.
Aber wie wird's dann besser? Die Frage stellt, also ich habe das Ergebnis noch nicht verstanden. Ich habe noch nicht verstanden, wie es besser gehen soll als jetzt. Ohne, dass man die Notrufnummern zusammenlegt.
Also es bedarf des Abbaus der Widerstände der einzelnen Organisationen. Und auch da brauchen wir in Berlin, Rettungsdienstgesetz, großes Thema für 2023, die klärende Rolle, das Aufgabe von SEN-WGPG, wie wir finden, haben wir auch mehrfach deutlich gemacht, auch Frau Grote gegenüber, auf die KV in der Richtung einzuwirken, dass sie ihren Job machen. Beziehungsweise einfach mal im RDG zu definieren, was ist ihr Job? Ja, solange es aber letzten Endes so ein Hin und Her ist und man, sag ich mal, auf die große Güte angewiesen ist. Also wir brauchen die KV. Auch die Feuerwehr braucht die KV. Das ist ein wichtiger Mitspieler. Aber man kann nicht davon abhängig sein, wie gerade so der Status ist, wie man da gerade... Es ist in Ermangelung eines besseren Wortes. Also wie groß das Interesse gerade ist, intensiv auch die Arbeiten zu erledigen. Ja, also wenn klar muss sein, wenn die Feuerwehr der KV was abgibt, dann kümmert sich die Feuerwehr, die DKV ganz regelhaft über S-Med in der Nachprotokollierung. Und wenn dann rauskommt Krankentransport, müssen die sich um Krankentransport kümmern. Wenn rauskommt Hausbesuchsdienst, müssen die da jemanden hinschicken. Und nicht in ihr sagen, boah, nee, heute ist aber schlecht und Krankentransport kümmern, kriegen wir nicht bezahlt, machen wir nicht, ist nicht unser Job, wir geben es wieder zurück zur Feuerwehr. Das ist gerade das, was passiert.
Ja, genau.
Und das muss natürlich neu geregelt werden. Das ist doch klar.
Mir fehlt, also ich bin da schon wieder vielleicht zu klein. Vielleicht fehlt mir einfach die technische Lösung. Kürgard 4, wie alle sagen,
die sind doch alle da.
Zusammensetzen, zusammen harmonisieren, links und rechts horizontal und bla. Wie? Der Bürger hat jetzt ein Begehr. Der ruft jetzt bei der Feuerwehr an, macht er jetzt schon und sagt, ich habe einen Notfall. So, alles klar, wir machen eine Vortriage, also Protokoll, bla bla. Kommt zu dem Ergebnis, ist kein Notfall, das war für den Krankentransport. KV. Gehen wir rüber. Andersrum, genau. Den Weg haben wir schon mal ein paar Mal beschrieben. Wo ist jetzt dann, wenn wir es jetzt, wenn so funktioniert es ja jetzt gerade nicht, wo ist dann technisch die Verbesserung, dass es, oder der Vorschlag, wie es besser werden kann?
Na, technisch sind wir in Berlin da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Das ist nicht das Problem, die Technik. Die ist nicht das, meine, klar, die Schnittstelle macht manchmal ein bisschen Zicken, so wie oftmals Technik Zicken macht. Aber wenn du zum Beispiel in anderen Bundesländer, Kommunen, Länder, Städte guckst, die haben eben keine digitale Schnittstelle wie Berlin. Berlin ist in der Richtung gut aufgestellt, was die Technik, also die Schnittstellenlösung angeht. Da geht's um das Ideologische. Kümmere ich mich jetzt drum, was ist meine Aufgabe, was ist deine Aufgabe? Und ich setze das konsequent um, weil es meine Aufgabe ist. Da ist noch zu viel Spielraum, Interpretation. Wie gesagt, die KV sagt im Februar, wir kümmern uns nicht mehr um Krankentransportorganisation. Und die Feuerwehr steht da mit langem Haar, ohne dass es irgendwas tun kann dagegen, in der subsidiären Zuständigkeit. Wir wollen ja auch keinen Menschen irgendwo rumliegen lassen. Fährt dann die Feuerwehr denjenigen oder diejenigen ins Krankenhaus. Und da braucht es Vorschläge, Gesetzesgrundlagen, was ist deine Aufgabe, was ist meine Aufgabe. Und wie gesagt, Schnittstelle, wir in Berlin ganz gut, woanders noch lange nicht. Aber wir können ja mal zusammenfassen. Wir können ja mal versuchen, zusammenzufassen. Was wir, das war ja die Eingangsdiskussion, was Gassen bzw. was dieser Vorschlag eigentlich innehat oder innehaben kann. Diese ganzen Kommentierungen unter dieser Meldung von der Tagesschau, finde ich, da ganz viel gelesen, zeigt ganz gut unser Problem. Jeder meint, er hat mit was auch immer, selbst wenn er mich eine Katze gebissen hat, ist das ein chirurgischer Notfall. Und ja, okay, wenn Mittwochnachmittag ist, kann ich aber auch zum Hausarzt gehen, dann muss ich nicht in eine Notaufnahme gehen. Und die Frage ist, ob ich es gleich muss. Aber whatever, jeder zieht da Einzelbeispiele. Ich kenne da eine Schwester, die hat einen Bruder, deren Mann hatte seinen Vater. So, das ist alles Einzelfälle. Das ist wie ein gerissener Fußnagel, der genauso bescheuert ist wie alles ist ein Polytrauma. Einzelbeispiele. Worum geht's? Es geht darum, dass man die Standardversorgungseinrichtung erstmal in Anspruch nimmt. Hausarzt anrufen, KV-Arzt anrufen, F6, F7. Wenn ganz doll schlimm ist, 112 anrufen.
Aber es geht doch um das falsche Selbstverständnis der Menschen, glaube ich, in der Stelle. Also, ich mit meinem Notfall bin jetzt der Wichtigste auf der Welt und ich habe ein Anrecht darauf, jetzt etwa Krankenkassenbeiträge heute und hier den Facharzt zu sprechen. Punkt.
Genau. Die Notaufnahme in der Richtung zu belasten.
Und die Note sollte ja, um nochmal zum Eingang zurückzukommen, die Praxisgebühr von damals ja genau verhindern, diese doppelt- und dreifach Terminsuchende, die sich mit dem Ergebnis der Erstbegutachtung nicht zufrieden geben. Ne? So. Die Meinung des Arztes hat mir echt nicht gefallen. Geh zum Nächsten.
Da war auch nirgendwo die Rede, dass du jetzt komplett die Behandlung alleine bezahlen musst. Egal, was du hast, wenn du nicht vorher dort angerufen hast. Also das sind ja wirklich die wildesten Interpretationen. Damen macht, was ein Damen macht. Aus der Patientensicht kann ich das ja immer ein Stück weit verstehen. Wir müssen es aber auch aus einer organisatorischen Sicht mal betrachten. Aber der Reflex, das ist schon wirklich befremdlich.
Und jeder ist persönlich beleidigt.
Total. Ja.
Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Noch nie stand Feuerwehr so viel drin wie in diesem Vertrag.
Großartige Arbeit an der Stelle. Ja,
vielen Dank.
Aus unserer Sicht.
Genau.
Liebe Frau Schwanger, lieber Tom Schreiber, lieber Frank Balzer, Alexander Herrmann, alle, die in dieser Abteilung 4, also es war ja Inneres und Justiz, die Beratungsgruppe.
Arbeitsgruppe.
Diese Arbeitsgruppe. Ja, wir sind nicht dämlich, es steht erstmal nur auf dem Papier, das wissen wir auch. Aber diese Bekenntnis zu diesen Notwendigkeiten, das Strategiepapier.
Vielleicht sollten wir nochmal den Zuhörern nochmal kurz auch erklären, was wir so als Gewerkschaft dazu gemacht haben.
Ja, genau.
Weil, also, das ist ja nicht von ohne her. Also, wir haben natürlich über unsere politischen Kontakte und unsere viele Pressearbeit und über die politischen Ideen und weiter im letzten Jahr, die wir viele unterwegs waren, sind wir, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz gut vernetzt und haben das genutzt. Wir haben uns hingesetzt hier als DEFOIG und haben auch ein Positionspapier entwickelt. Was würden wir uns wünschen von den politischen Parteien, wenn es um Thema innere Ordnung, Sicherheit, also speziell Feuerwehr und Rettungsdienst geht? Und haben uns hingesetzt, Manuel, und haben dort ausgearbeitet und haben dieses Papier dann mit den Mitspielern, du hast sie gerade benannt, schon besprochen. In Video, in einer Videokonferenz oder eben per Mail und per WhatsApp und so weiter. Und haben da unsere Wünsche geäußert, in der Hoffnung, dass wir da Gehör finden. Und in weiten Teilen sind die Themen bei Feuerwehr und Rettungsdiensten wirklich gehört worden.
Ja.
Großartig. Ne? Also dafür ist Gewerkschaft auch wieder da und gut, genau eben um, wenn Missstände für Kolleginnen und Kollegen da sind, das an die zuständigen Politiker zu bringen, dort dafür zu werben und dafür zu werben, da etwas gegen zu tun.
Genau.
Und das ist, glaube ich, wenn das dann durchkommt und also der Koalitionsvertrag ist ja noch nicht unterschrieben. Mhm. Die SPD
ist ja noch die Abstimmung.
Ja, genau. Mhm. Die SPD ist da und da gibt's innerhalb der Partei also rege Diskussionen. Da, also da kann man, das ist wirklich Demokratie. Da ist, also ich habe das bewundert, in dem einen Treffen war es auch, wie man trotz der unterschiedlichen Standpunkte trotzdem mit einem freundschaftlichen Miteinander umgehen kann. Anders als jetzt in den sozialen Medien, wo du gleich, da wird
ja,
die Keule
raus. Ja, das ist ja meine Hypothese mit den sozialen Medien, aber. Ja,
na und klar. Also geht da das. War das wirklich, das war super. Man hat sich ausreden lassen, man hat zugehört, man ist auf Argumente eingegangen, man hat sich ausgetauscht. Und das auf einer wirklich freundschaftlichen Art und Weise, obwohl man total gegensätzliche Standpunkte hatte. Und da gibt es jetzt zwei Lager, ich bin mal gespannt. Am 23., wenn wir es wissen, da ist dann am 23.03. die Auswertung der Umfrage. Wer denn dort dann, oder ob die SPD den Kurzzeitvertrag annimmt. Spannend. Also von daher wollen wir noch nicht so viel, also eigentlich noch nicht vorher loben, doch schon.
Naja, was ich vorhin sagte, das ist in dem Wissen, dass natürlich viele Punkte sehr ambitioniert sind,
würde
man nett zu sagen. Steht's dennoch endlich geschrieben. Ja, jetzt kommt wieder der, ne, also was ist es wert? Ja, erstmal ein Stück Papier, okay. Aber, so, was ich eben schon mal sagte, dieser Wille, die Erkenntnis, okay, da ist echt Bedarf. Es ist einmal formuliert. Und das ist erstmal was Gutes. In dem Wissen natürlich, dass es, also wäre das erste Mal, dass all das, was da steht, dann tatsächlich auch so kommt. Das ist sicherlich auch ein Ressourcen-Kapazitätsproblem. 3 Jahre Zeit gibt's auch nur.
Hm.
Ja, das muss man auch daran bedenken. Aber es ist tatsächlich so, dass Feuerwehr in diesem Umfang in einem Koalitionsvertrag noch nie stattgefunden hat. In diesem Umfang.
Also, wir können ja vielleicht die Punkte so im Detail mal irgendwie runtersprechen. Also sind so, hier wird gesprochen von, wir wollen weitere Stellen bei Polizei und Feuerwehr, bis zu 100, bis zu 1000 weitere Kräfte. Wobei auch da muss man vorsichtig sein, da wird es nochmal eine Aufteilung geben, dann sicherlich.
Naja, bis zu 1000 Kräfte auch für den Katastrophenschutz und also waren mehrere Stellen, ne? Und bis zu ist natürlich, wo wir auch wissen, ja klar.
Einer unserer Favorites war ja nach Silvester auch unsere Forderung, die Fahrzeuge mit Dashcams auszustatten. Mhm. Steht da drin. Mhm. Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr werden mit Kameras ausgestattet. Das ist einer der Punkte, die sehr konkret sind.
Ja.
Da steht nicht soll, kann, wir wollen oder wir prüfen, sondern da, wir werden. Also da wird man das Geld in die Hand nehmen. Das ist auch, glaube ich, einer der Ausstattungselemente, die nicht so ins Geld gehen.
Mhm.
Das glauben wir, dass es eine gute Sache ist, zu dokumentieren, wenn Straftaten passieren uns gegenüber. Sonderinvestitions- und Sanierungsprogramm auflegen. Also da steht auch, wird ein Sonderprogramm auflegen, wobei wir da wieder bei den 3 Jahren sind und der Umsetzung der Baumaßnahmen innerhalb von Berlin, das ist schon echt ambitioniert. Das ist man wahrscheinlich erstmal bei der Bauplanung oder so, aber das hilft ja auch schon, die Gelder da einzustellen. Schaffen von Dienstwohnungen finde ich zum Beispiel ganz cool. Dann war mit dem Ziel, dann war unser Wunsch ja, dass Neubaumaßnahmen in Berlin, also keine Ahnung, in Hakenfelde wird eine neue Wohnsiedlung geplant, dass man da gleich schon bei den Bauplänen berücksichtigt, wie viele Menschen ziehen dahin, wie viel Rettungsdienstbedarf habe ich, wie viel Brandschutzbedarf gibt es dann da, ist die nächste Feuerwache, wie weit ist die weg, dass da gleich mitgeplant wird und nicht erst das Stadtviertel fertiggestellt wird und wir dann planen um eine Feuerwehrrettungswache, weil dann suchen wir uns dumm und dämlich nach einem Grundstück.
Ja.
Also das muss von vornherein feststehen, das Grundstück muss stehen für Feuerwehr und Rettungsdienst.
Genau.
Steht da drin, war auch eine unserer Forderungen.
Ja, ja. Ne?
Dann, und da haben wir beide schmunzeln müssen, war dann der Punkt, wir stellen die kooperative Leitstelle der Polizei Berlin und Feuerwehr fertig.
Ja, bis super. 2026.
Ja, genau. Also,
ja, ja. Also ich glaube, da es kann tatsächlich für den ersten Bauabschnitt in der Gallwitzallee soweit sein, 2026. Aber da ist fertig ist da noch lange nichts. Super ambitioniert. Ich habe es ja mal in dem Tweet auch geschrieben.
Genau.
Digitalisierung, Modernisierung, Verwaltung hat sich ja, beziehungsweise Kai Wegner, den Plan, das in die Senatskanzlei zu holen, dann praktisch zur Chefsache zu machen. Und wenn wir wirklich Verwaltung vereinfachen, okay, dann geht eine Menge mehr.
Du, wir treffen uns morgen alle irgendwo, keine Ahnung, zum Frühstück und dann geht's los. Ja. Das ist ja mal unsere einfache Vorstellung.
Ja,
dann gehst du 2 Tage später raus und sagst, ey, komm mal, hier sind alle Nehmjungen da, Freundang. Wo ist der Bagger?
Wo ist der Bagger?
Genau, also das waren so eine tolle Sache.
Wo ist der Elektrobagger?
Ja. Dann war der Punkt nochmal, unser allgemeines Ordnungs- und Sicherheitsgesetz zu überarbeiten, damit wir die Bodycams, und war ein Wunsch eben auch von den Mitarbeitenden der Berliner Feuerwehr, dass sie die Bodycams eben nicht da einsetzen können, in Wohnungen zum Beispiel, wo die meisten Übergriffe passieren, weil der Wohnbereich geschützt ist. Und da will man jetzt also ran, dass auch man gerade...
sehr polarisierendes Thema.
Total.
Ja, also Änderung des ASOX, praktisch Unverletzlichkeit der Wohnung, steht da im Vordergrund aus gewissen politischen Richtungen, Zeter und Mortio geschrien. Aber es gibt da sicherlich auch nochmal einen Unterschied zur Polizei und zur Feuerwehr, aber ein großes eigenes Thema.
Genau, also finden wir. Stärkung des Ehrenamts war ein wichtiger Punkt. Landesfeuerwehrverband kommt, glaube ich, auch gut weg. Eine Feuerwehrrente soll eingeführt werden. Ein wichtiger Punkt, finde ich, in der Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Berliner Bevölkerung ist der Punkt, die Brandschutzerziehung und Aufklärung sowie der vorbeugende Rettungsdienst werden gesetzlich verankert. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das endlich mal reinschreiben, weil darüber kann nämlich dann die Dienststelle, die Berliner Feuerwehr, nämlich auch Stellen anmelden. Wenn es nämlich im Gesetz steht und gesetzliche Aufgabe verbrieft ist, kann man zum Gesetzgeber gehen, kann sagen, hey, hier hast du reingeschrieben, ich soll das machen, dann musst du mir auch die Stellen geben.
Genau, zum einen das und zweitens eben interdisziplinär zu arbeiten, also auch mit Schulen dann zusammenzuarbeiten, eventuell das Teil von Lehrplänen darüber reinzukommen, weil wenn das der gesetzliche Auftrag ist, eben da auch frühzeitig in der Stärkung der Selbsthilfefähigkeit und um an Kinder und Jugendlichen schon ranzukommen.
Nein, genau. Ne?
Und,
das ist wichtig. Absolut. Da kommen wir zum nächsten, Ausbildungsoffensive Kinder und Jugendliche. Die soll soll fortgeführt werden, Ausbildungsoffensive 500. Und wir schaffen Laufbahnzweig. Also die Feuerwehrlaufbahnverordnung soll verändert werden, soll novelliert werden, modernisiert werden. Und unserem Wunsch folgend war auch einer unserer Wünsche und Forderungen, einen Laufbahnzweig-Rettungsdienst einzuführen. Damit man vielleicht eine klare Trennung hinkriegt, aber auch zum anderen unseren weiblichen Bewerberinnen die Möglichkeit lässt, ist doppelt gemoppelt, unseren Bewerberinnen die Möglichkeit lässt, mit auch vielleicht geringeren körperlichen Leistungsfähigkeiten trotzdem die Feuerwehrlaufbahn zu beschreiten.
Ja, ja, oder einfach, wenn du sagst, Mann, ich würde ganz gerne Rettungsdienst und Beamter bei der Berliner Feuerwehr werden, aber ich habe keinen Bock auf Feuer löschen.
Genau.
Und im Moment musst du diesen Weg begehen, wenn du Beamter der Berliner Feuerwehr werden möchtest.
Ja. Dann haben wir die Altersgrenze im feuerwehrischen Dienst wird beibehalten. Also wir werden keine Erhöhung bekommen in den nächsten 3 Jahren. Mhm. Der Rest der Berliner Beamtinnen und Beamten allerdings schon. So steht es hier im
Koalitionsvertrag. Ich glaube, 126, Seite 126, ganz weit hinten, steht Angleichung an den Bundesdurchschnitt. Ne?
Und da ist es dann leider so, da wird es dann um die 67 gehen, genau. Von der Feuerwehrrente. Und da kommt es dann nämlich. Hier kommt es dann nämlich. Zusätzlich wird den Anwärterinnen und Anwärtern analog der Regelung bei der Polizei für den Mittel im feuerlichen Dienst die freie Heilfürsorge gewährt. Auch da steht drin, wird gewährt. Wird nicht geprüft oder sonst irgendwas. Ne?
Also auch da. Das ist eine Sache, da hat sich auch der ein oder andere gewundert, weil eben bei der Polizei gibt es das schon eine ganze Weile. Aber bei der Feuerwehr nicht.
Wir haben in der Vergangenheit immer die Diskussion geführt in den letzten Jahren, immer dann, wenn wir es gefordert haben für die Feuerwehr. Wir haben ja gleichermaßen mehrere Gewerkschaften, die sich für die Feuerwehr interessieren und glauben, sie zu vertreten.
Ja.
Und unter anderem eine Gewerkschaft, die gleichermaßen ganz viel Polizei vertritt. Und da ist immer das Problem, dass ist die Interessenlage nicht ganz klar. Wen vertritt man denn da eigentlich? Eigentlich schon, weil es steht im Namen drin, der Gewerkschaft. Und damals hieß es dann immer, ja, wenn ihr es fordert, dann nehmen wir es der Polizei weg. Deswegen finde ich es umso großartiger, dass sich das jetzt nicht bewahrheitet, sondern dass wir uns mit unserem Feuerwehrinteresse durchsetzen können.
Mhm, absolut.
Einstiegsamt A8 wird geprüft. Das ist also Modell Baden-Württemberg. Die machen es jetzt schon. Im Laufe von 2023 wird man als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann nur noch mit A8 einsteigen, weil man in der Ausbildungszeit schon mit A7 fast anfängt. Und was weiterkommt, finden wir gut. Prüfen wir besser umsetzen, weil dann hat man nochmal einen Anreiz beim Nachwuchs. Und aber wir, und das ist ein wichtiger Punkt, der uns beide auch immer wieder umtreibt bei den ganzen Geschichten, Reformierung, Dienstunfallrecht.
Absolut. Ne? Also auch da auf hinsichtlich der Erkenntnis aktueller arbeitsmedizinischer Ergebnisse. Also nehmen wir mal nur ein Beispiel. Die posttraumatische Belastungsstörung und dergleichen sind im Dienstunfallrecht so nicht beschrieben. Und das ist immer gerade in der Berufsgruppe wirklich ein Riesentheater, Desaster. Teilweise unmöglich, da entsprechende Leistungen bei Dienstunfähigkeit zu erhalten aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Nachweisregeln sind da so hanebüchen teilweise. Es ist echt irre, inwieweit Einsatzkräfte, betrifft Polizei auch, Dienstunfallrecht gilt da genauso, echt alleine gelassen.
Und dann ist nochmal ein Thema am Nachgang zu Silvester, ist da auch eingeflossen, also steht dann die Waldprävention ist dann erfolgreich, wenn alle Verantwortlichen fachübergreifend zusammenarbeiten. Da wird es also eine Landeskommission geben, Berlin gegen Gewalt, und es wird ein Landespräventionsgesetz gegen Gewalt geben, um dann die Mitarbeitenden zu schützen, zu unterstützen, präventive Maßnahmen zu machen. Da bin ich mal gespannt in der Ausgestaltung, was da für Möglichkeiten gefunden werden.
Ich glaube, da wird die Feuerwehr als Behörde auch ein bisschen was liefern müssen.
Definitiv.
Also was braucht ihr denn? Also da müsst ihr es auch sagen.
Thema Rettungsdienst war ganz klar, dass da stand erstmal so präzise nicht drin, die Änderung des RDG, weil es in den Köpfen nach Rückfrage schon so klar ist, dass man es da nicht verankern muss.
Und durch diese RD-Abweichverordnung, also Rettungsdienst-Abweichverordnung, auch da schon ein zeitliches Limit gesetzt ist, wo es eben darum ging. Wir waren ja bei der ersten Lesung damals dabei gewesen, dass man das auch bewusst begrenzt hat, die Möglichkeit dieses Instrumentes, dieser Verordnung, um der Notwendigkeit der Änderung des Rettungsdienstgesetzes eben auch Nachdruck zu verleihen.
Ein Punkt hat mir dann wirklich toll gefallen, war ein Satz, wir werden den permanenten Austausch mit Vereinen, Gewerkschaften, Unternehmen und so weiter und allen Akteuren der Zivilgesellschaft zum zentralen Bestandteil unseres Regierungshandelns machen. Ausnahmegenehmigungen zum Parken von Einsatzkräften soll es geben. Und dann kommen wir zur medizinischen Versorgung. Und da ist der Thema, was wir ja eingangs heute schon lange ausformuliert haben und diskutiert haben, dass wir wollen die Situation der Rettungsdienste nachhaltig verbessern. Und da kommt es aber da steht es mir zu schwammig drin, prüfen. Prüfen eine gemeinsame Leitstelle für Rettungsdienst und Krankentransport in der kooperativen Leitstelle. Mhm. Und dann steht drin, die Koalition überprüft, und das ist das Modell aus Hessen ja, was wir beide auch favorisieren und gut finden. Also SAN heißt das, ne? Sektorenübergreifende ambulante Notfallversorgung, ausgesprochen die Abkürzung, dass die Rettungsdienste Befugnis erhalten, Patientinnen und Patienten in niedergelassene Praxen zu überführen. Mhm. Also nicht immer ins Krankenhaus. Das war eingangs sagten, mhm, man muss nicht immer in die Rettungsstelle fahren. Da gibt es viele andere Abnehmer. Mhm. Das soll diskutiert werden, da muss dann mit den Kassen geklärt werden, wie bezahlt wird und so weiter. KV-Praxen sollen gestärkt werden, also, aber es soll ein Masterplan ambulante Versorgung in Berlin erarbeitet werden. Also das, was wir eingangs schon erwähnten, ist groß als Thema, deswegen ist das Thema RDG kommt, fällt da runter unter die Maßnahmen.
Das ist auch da wieder, also erinnert mich eben, es werden so einzelne Sachen immer rausgepickt und totgeschlagen verbal, ja, also wie jetzt dieses Thema mit dem Bundesvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung, wenn man sagt, aber im Vorfeld reden wir alle, wir müssen alles ändern, wir müssen Konzept ändern. Und ja, natürlich sind das dann mehrere Punkte, wenn ich aber nacheinander jeden Punkt dann immer eine überziehe und sage, das ist Mist, Dreck, Mist, da passiert gar nichts. Dann hat auch irgendwann keiner Lust mehr, irgendwas zu sagen und an Verbesserungen zu arbeiten. Diskutieren, lasst uns darüber reden und diskutieren.
Das war es erstmal soweit. Also KV soll noch mit Nachdruck an Arbeiten, Ausbau, am Ausbau des Angebots der Notarztpraxen, Notdienstpraxen.
Ja genau, auch Telenotärzte.
Ne? Ja, also, Telenotärzte, stehen muss, Luftrettung, digitalen Strukturen soll verbessert werden. Und die gemeinsame Strategie mit Brandenburg.
Ja.
Wäre echt mal sinnvoll. Also wir sind gespannt, wie viel man dort innerhalb von 3 Jahren wirklich umsetzen kann. Also der Kurzentwurf ist deutlich länger, das sind 136 Seiten mit viel, viel Plänen, wenn man viele vorhat. Aber zumindest glaube ich, dass es, also erstaunlicherweise waren die in weiten Teilen echt deckungsgleich, ne, das Thema Folgeordnungsdienst betraf.
Du hattest vorhin angesprochen, es gab ja auch im Ergebnis des Koalitionsvertrags 1, 2 Punkte, die so zurückzuführen sind auf Silvester. Naja, da haben wir im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen und haben gesagt, Mensch, Silvester, beziehungsweise von all dem, was da stattfand, beziehungsweise die Maßnahmen, hören wir eigentlich gerade nichts.
Richtig, also wir hören nichts. Da war es den Jugendgewaltgipfel gab es ja, da waren die Feuerwehrvertreter nicht eingeladen, die Gewerkschaftsvertreter nicht eingeladen. Die konnten also nicht mitwirken, wussten also im Endeffekt nicht, was da passiert. Wir haben gehört, es sind Gelder bereitgestellt worden. Und aber inwiefern jetzt da schon Gelder geflossen sind in Jugendhilfeeinrichtungen oder möglicherweise in Präventionsarbeit, ist ja unser Thema. Integration, du sprachst ja davor mit der Demonstration, die da war,
ja, genau,
die
sich
durch Neukölln zog.
Ne? Genau, jetzt im Vorfeld darüber uns unterhalten. Ja. Wieder Neukölln, ja, genau, über die Landesgrenzen hinaus in der Presse gewesen. Die antisemitische Demo, will ich gar nicht sagen, die es da halt in Neukölln gab. Mhm. Jetzt ist fürs kommenden Wochenende, glaube ich, wieder einer angemeldet. Und da war eben auch in der Presse und auch von Ahmad Mansour, den wir ja damals zu Silvester, mit dem wir uns ja schon unterhalten hatten, mit dem wir da im Gespräch waren, der sagt, naja, Integrationsversagen, ne? Das sehen wir da wieder. Mhm. Und so sind wir im Grunde genommen drauf gekommen. Wir
haben genau. Also Silvester schien ja so ein, oder scheint ja ein Integrationsversagen zu sein. Mhm. Und unsere Frage ist eben, wir haben jetzt April, also fast schon Mai. Und jetzt kommen wir wieder mit unserer Zeitrechnung irgendwie, ist schon fast ein halbes Jahr um und ach Gottes Willen, ist ja noch ein halbes Jahr bis zum nächsten Silvester hin. Und die Frage ist, wann wollen wir denn endlich handeln, um genau diese Anzeichen, also Silvester war ein Anzeichen, diese Demo ist ein Anzeichen für vielen Integration. Wie kann das sein, dass mitten in Deutschland, die man sich hinstellt und sagt, tot den Juden, ja, oder Steine schmeißt? Und da ist die Frage, warum wird nicht endlich gehandelt an der Stelle?
Naja, das ist, glaube ich, eben dieselbe Theorie. Oder man hat ja gesehen im Januar, wie sich die Diskussion entwickelt hat. Ja, von einem ursprünglichen Gespräch, ey, wir haben ein Integrationsproblem, wir haben geschlossene Communities, wie werde ich erzogen, wie wachse ich auf, wer nimmt Einfluss auf mich? Es ist ja viel zu kurz gedacht zu denken, das entlädt sich da in dem Moment. Aber es sind eben das ist im Grunde genommen, das wird mit nach Hause genommen, das wird an die nächste Generation mit weitergegeben.
Genau. Wir würden uns deutlich mehr Aktivität in dem Bereich wünschen.
Naja, also da wäre ich jetzt wieder, wo ich sage, nein, also fordern, ganz klar fordern. es sind einfach Bilder, die uns jedes Jahr eilen, die nicht besser werden. Alle 3-4 Monate, auch da, ne, war es ja der Herr Hiekel, ist ja der, ja, genau, der Bezirksbürgermeister, wo man eher den Eindruck hat, der ist schon wieder überrascht oder so, ja, oder das kann ich echt nicht mehr hören. Also dieses, oh, sowas darf nicht nochmal vorkommen. Was heißt nicht nochmal vorkommen? Also wir beobachten solche Entwicklungen ja seit Jahren. Wo sind jetzt die Gelder, für was werden sie benutzt? Welche Jugendhilfeeinrichtungen werden wirklich unterstützt? Geht das Geld für irgendwelche Gutachten drauf, für irgendein Plemplem im Moment, genau, wo wieder keiner was von hat? Auch das wäre echt, glaube ich, nicht das erste Mal und würde uns nicht wirklich überraschen, sondern das haben wir uns ja früh auch zum Ziel gemacht. Wir werden schauen, dass dieses Thema nicht wieder versackt, sondern dass man da jetzt wirklich dran geht. Love and Order nennt es Tom Schreiber, dass man fördern und fordern, die sind andere Begriffe und so weiter, dass man in die Prävention, in die Gewaltprävention, aber auch in die Sanktionierung reingeht, da wo es gegeben ist.
Richtig, da will ich gerne nochmal aufgreifen, weil du hattest jetzt, oder wir hatten einen Anruf hier von dem Chicken.
Ja, also es war ja eine tolle Aktion, die wir unterstützt haben. Praktisch die Gemeinschaft der Gastronomen, so aus der Sonnenallee in Neukölln, der Omar, das ist der Chef vom City Chicken, genau, das war, und da rief mich seine Lebensgefährtin, seine Frau, am Kommende Woche ist quasi die Übergabe des Spendengeldes, was man da gesammelt hat, an eine Jugendhilfeorganisation im Zusammenhang mit dem Fastenbrechen, und haben uns dazu eingeladen, und ja, auch da haben wir gesagt, wir versuchen diese zarte Pflanze, ne? Also dieses, genau, einfach, es hat diese Signalgebung eben von dieser Gastronomen-Community, dass wir das halt nicht nur wieder als kleinen leuchtenden Moment, sondern das hier, da ist jetzt was da, und wir halten das auch am Leben. Und
die haben also schnell reagiert, ne? Die haben ja damals, den Kolleginnen und Kollegen, Feuerleute, Polizisten und so weiter eingeladen, haben gesagt, ihr könnt für 1 Euro was, glaube ich, essen. Mhm, ne? Genau. Also, und die Gelder davon haben die quasi gesammelt und haben dann diese Spende, 4.000 Euro, hast du gesagt, die nutzen sie und wollen in der Jugend. Ja,
sie haben auch selber noch was im Grunde, genau, ne, dazu gepackt. Also die haben da eine größere
Spende. Also die sind deutlich schneller als die Politik. Ja. Weil, also anscheinend müssen sie, Gott sei Dank, keinen nochmal 25 Wege machen und fragen. Und da fordern wir, dass die Politik genauso schnell reagiert wie eben die Unternehmer aus dem Viertel, die sagen, so geht's nicht weiter.
Genau.
Ja, super.
Also daher werden wir da echt aufmerksam bleiben, dranbleiben. Es sind natürlich, wie gesagt, diese Bilder aus der letzten Woche, die mich echt ein Stück weit mitgenommen haben. Das kann nicht sein. Also müssen an diesem Thema generell
dranbleiben. Es müssen Veränderungen erkennbar werden, ne? Dann zum Schluss vielleicht, ihr könnt uns erleben in live. Und zwar könnt ihr uns erleben am 6. Mai beim Stveran hier in Berlin. Da findet wie immer diese bis, glaube ich, 38 Stockwerke sind es, bis ganz viele oben, Treppen. Ganz viele Treppen. Wir sind, Marne und ich, waren auch schon mal Teilnehmer am Stveran. Allerdings waren wir von der 37. zur 38. Etage unterwegs und es war echt anstrengend. Von daher sind wir da wieder vor Ort, um euch zu supporten, um euch Fragen zu beantworten, um mit euch ins Gespräch zu kommen. 6. Mai. Rund um die Uhr, glaube ich. Also ne, fängt zu, keine Ahnung, 9 an oder so und geht bis 18 Uhr im Normalfall. Der Treppenlauf. Alexanderplatz.
Genau.
Und jetzt, das werden wir...
Na, Samstag, mal gucken, Samstag. Schon, dass wir die Folge natürlich noch vorher rauskriegen. Am Samstag ist quasi der Finaltag. Im Feuerwehr-Eishockey gibt es so einen Wettbewerb, Brandschatz-Cup 2023, genau, heißt er. Der Eintritt ist frei, Glockenturmstraße ist dieses Stadion. Der Eintritt ist frei, sind viele Mannschaften der Feuerwehren aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz, glaube ich, die da in diesem Wettbewerb um den Titel kämpfen. Und die sind schon ganz gut, ne? Wie gesagt, Eintritt frei, was für die ganze Familie, beginnt um 10 Uhr. Und auch da können wir uns dann sicherlich sehen.
Und da ist auch die Mannschaft dabei, die letztes Mal deutscher Meister wurde. Die Berliner Mannschaft.
Genau, letztes Jahr deutscher Meister.
Grüße an euch, ja, viel Erfolg auf alle Fälle. Wir sind gespannt. Wir unterstützen auch mit Preisgeldern, haben wir gesagt, also da sind auch diverse Mitglieder unterwegs und haben gesagt, also okay, da die Mannschaftskasse wird dann unterstützt. Erster, zweiter, dritter Preis. Und wir machen auch einen Fairnesspreis für die Mannschaft, die am fairsten gespielt hat, am wenigsten geholzt hat und dafür sorgt, dass die Kollegen keine großen Verletzungen davon tragen.
Genau. Ja, sportliche Wettbewerbe sind was Gutes. Betriebssport beziehungsweise Sport selber ist natürlich für die Feuerwehr immer ein großes Thema. Ja, genau. Und ich glaube, da gibt es auch viel zu wenig Fördermöglichkeiten dafür. Die Jungs und Mädels statten sich da oftmals wirklich komplett selber aus. Und da kommt schon einiges zusammen. Und daher, wenn man da ein bisschen unterstützen kann, freuen wir uns.
So, soll es gewesen sein, oder?
Soll es gewesen sein. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Einen schönen Frühling, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf, euer Manuel und
der Lars.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.